Naja, wir haben schon natürlich nachgedacht, ob es was anderes gäbe, ein anderes Makel, aber bei so schönen Tänzern gibt es das kaum. Und dann sind wir schon auf die Nase zurückgekommen.
Kantinengespräche. Der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe des Podcasts aus dem Tiroler Landestheater. Heute wollen wir über das Tanzstück Cyrano de Bergerac sprechen, in einer Choreografie von Philipp Wewerka nach der bekannten romantischen Komödie von Edmond Rostand. Mein Name ist Axel Gade, ich bin Dramaturg hier im Haus und meine Gesprächsteilnehmerin heute ist Andrea Kuprian, die für das Stück die Ausstattung gemacht hat, Bühne und Kostüme, aber am Haus auch die Leiterin der Kostümabteilung ist. Herzlich willkommen, Andrea.
Hallo.
Aber bevor es jetzt losgeht, muss ich noch etwas Persönliches loswerden, denn tatsächlich, Andrea, vor 22 Jahren haben wir uns zum ersten Mal gesehen, damals am Staatstheater in Oldenburg. Ich war so in meinen ersten Schritten als Dramaturg, es war meine zweite Produktion, die ich damals betreut habe, das Weihnachtsmärchen im Großen Haus, Hänsel und Gretel, und du hast damals auch die Ausstattung gemacht, Bühne und Kostüme. Ich kann mich noch ganz genau erinnern an die Häuser, die du gebaut hattest. Ich glaube, für Hänsel und Gretel hast du ein Haus gehabt, also das Elternhaus und natürlich auch das Hexenhaus. Und ich glaube, es gab keinen rechten Winkel. Es waren sehr geschwungene Linien. Es gab einen großen Wald, der noch vieles konnte. Und ich weiß eben auch, die Werkstätten haben es geliebt damals. Hast du noch Erinnerungen an die Produktion?
Ja, für mich war das auch tatsächlich meine erste richtig große Produktion und das gleich an einem Staatstheater in Deutschland. Das bin ich dann erst danach drauf gekommen, dass das wirklich ein großes Ding war. Und ich habe das Angebot bekommen und dann habe ich damals gerade mein zweites Kind, war noch sehr klein und dann war Familienrat, kann ich das machen? Und dann Nummer zwei, wo ist Oldenburg?
Hoch im Norden.
Hoch im Norden. Und irgendwie haben wir das geschafft, meine Familie und ich konnte den Auftrag machen. Und es war wirklich eine tolle Arbeit. Und da bin ich eben dir, Axel, das erste Mal begegnet. Und da gibt es noch eine lustige Geschichte mit meinem Tiroler Dialekt, wie man es ja immer noch hört. Haben mich dort die Ostfriesen kaum verstanden. Und wir haben uns aber irgendwo, haben wir es doch amüsant gehabt. Und einmal hat ein Schaffner am Weg von Oldenburg nach Bremen mich nicht verstanden, ich ihn nicht. Und dann haben wir Englisch geredet. So habe ich mich durchgeschlagen, immer von Oldenburg bis Innsbruck und wieder.
Ja. Genau. Das ist ja witzig. Ja, und wir haben uns dann gesehen, danach in Landshut, in Kaiserslautern und jetzt natürlich hier in Innsbruck, eben jetzt für die aktuelle Produktion, Cyrano de Bergerac. Wie ich als Einstieg sage ich nochmal ganz kurz die Handlung in Kürze. Cyrano de Bergerac ist gleichzeitig ein wortreicher Dichter und ein tatkräftiger Kämpfer. Aber seiner großen Nase wegen ist er auch unsicher und traut sich nicht, seiner Cousine Roxane seine Liebe zu gestehen. Daher begleitet er sie nur als treuer Freund durch ihr Leben. Im Theater, alle warten gespannt auf die Darbietung des großen Schauspielers Montfleury. Und als der Künstler auftritt, herrscht atemlose Stille, bis Cyrano hereinkommt, der Montfleury erst beleidigt, dann verjagt und schließlich mit anderen ZuschauerInnen Streit anfängt. Roxanes Dienerin nutzt das Chaos, um Cyrano zu einem geheimen Treffen beim Bäcker Ragounod zu bitten. Und dort gesteht Roxane Cyrano ihre Liebe. Ihre Liebe zu Christian de Neuvillette, einem bildhübschen Kadetten, der seit kurzem im selben Regiment wie Cyrano dient. Sie bittet ihren Freund, ein fürsorgliches Auge auf den jungen Mann zu werfen und so verbündet sich Cyrano mit Christian. Der kluge Geist und der schöne Körper wollen gemeinsam das Herz Roxanes erobern. Was erfolgreich beginnt, endet letztlich tragisch. Cyrano ist sozusagen die große Komödie von Edmond Rostand, bis heute auf den Bühnen immer wieder zu finden. Andrea, weißt du noch, hast du es einmal auf dem Theater gesehen oder im Kino?
Und ja, tatsächlich habe ich es gesehen im Kino. Diese berühmte Verfilmung mit Gérard Depardieu ist schon sehr lange her, 1990. Ah. Und ich habe mich nicht mehr so richtig daran erinnern können. Ja.
Aber als du jetzt dann die Anfrage bekommen hast, das zu machen, da hast du ja bestimmt das Stück gelesen.
Genau.
Was kannst du sagen, was hat dich so gereizt an der Geschichte?
Ja, schon die tolle Liebesgeschichte und vor allem der Gegensatz von äußerer Hülle und die Schönheit der Seele. Und eigentlich, das ist sehr heutig für mich, wie man sich präsentiert nach außen und wie man dann aber auch Menschen kennenlernt mit ihren wahren Seele und Geist. Und ja, und Roxane hat sich in beide Männer eigentlich gleichzeitig verliebt und kommt erst ganz am Schluss drauf. Das finde ich am schönsten an der Geschichte.
Das ist ja auch tatsächlich ein Thema, was, wenn man sich jetzt so an Dating-Apps denkt, wo man ja auch guckt, was für ein Foto, also viele tun da noch nicht mehr ihr eigenes Foto rein, sondern faken das ja auch und hoffen sozusagen mit den Worten erst jemand erobern zu können, um dann vielleicht im Nachhinein doch auch noch weitergehen zu können. Geschrieben wurde das Stück 1897, die Handlung ist im frühen 17. Jahrhundert angesiedelt. Also es gibt einen tatsächlichen Cyrano de Bergerac, auf den Edmond de Rostand zurückgegriffen hat. Ein Autor eben in der Zeit des frühen 17. Jahrhunderts. Wo habt ihr eure Ballettversion jetzt angesiedelt? Auch von Kostümen, vom Ganzen her. Ist das so in der alten Zeit geblieben?
Na, es ist eine Mischung. Also es sind Bühnenkostüme sind heutig, mit barocken Fassadstücken und bei genauerer Recherche ist es so ein Übergang vom Zeitalter bei den Kostümen. Eigentlich sind wir kostümzeitalterlich noch im 30-jährigen Krieg, also bis 1648 und Barock fängt 1650 an und da habe ich mir die Freiheit genommen, was auch besser für einen Tanz passt. Man muss ja immer aufpassen beim Tanz, dass die Figuren, die Bewegungen auch gut in Szene kommen und die Gewänder dieser Zeit verhüllen ja eigentlich auch sehr viel. Ich habe aus bei den Männern die schlanken Hosen mit heutigen T-Shirts, eng anliegenden Schoßrücken, auch juste au corps genannt, das heißt auf Deutsch unmittelbar am Körper. Das ist natürlich super für Tanz, weil man die schönen Körper sieht. Und auch bei den Materialien habe ich eine Mischung angewandt aus Brokaten, zum Beispiel in der Theaterszene, und Leder für die Soldaten. Und Leder macht es immer ein bisschen cooler und heutiger. Bei den Frauen ist in dieser Zeit charakteristisch der tiefe Ausschnitt des Leibchens. Ist auch
also gut. Das Dekolleté
zu ist zeigen. Dekolleté zu zeigen. Das war ja vorher nur in der spanischen Mode sehr hochgeschlossen. Ah, ja. Da habe ich Glück. Ich kann die tolle Dekolleté und auch die schönen Körper der Tänzerinnen zeigen. Und die Röcke, die fallen in natürlichen Falten und haben zu der Zeit noch kein Gestell
darunter. Also kein Reifrock.
Kein Reifrock. Und sie wurden auch in der Zeit sehr gerne hochgerafft. Das war eine Sache, die ich aufgenommen habe. Und inspiriert bin ich worden von den Bildern von Peter Paul Rubens oder Jan van Dyck, auch in den Farben.
Und wenn du sagst, eben klar, die Kostüme müssen ja für die Tänzerinnen und Tänzer gestaltet sein und nicht, sagen wir, für Opernsängerinnen und Opernsänger, die sich auf der Bühne anders bewegen. Heißt das auch, dass in der Probenzeit du dann noch Sachen ändern musst, weil du siehst, ach, jetzt ist doch, sag mal, ein Sprung besonders groß oder eine akrobatische Nummer ist gefragt und musstest du dann nochmal sozusagen im Nachhinein in die Kostümgestaltung eingreifen?
Ja, schon. Also da mache ich Armprobe und dann bringe ich oft die Kostüme auch zu einer Szene, zu einem Durchlauf. Und zum Beispiel bei den Bäckerringen habe ich die Röcke gekürzt, weil das ist sehr schnell die Musik und da geht und da braucht man einfach auch Beinfreiheit. Und da haben wir die Röcke etwas kürzer gemacht und wir werden sehen. Ja.
Auch, dass man nicht auf die Röcke tritt, wenn man sich so schnell bewegt.
Ja, ja, genau. Aber in dem Fall haben wir sie nur eher kürzer gemacht, damit die Choreografie gut zur Geltung kommt.
Du hast schon gerade gesagt, eben, es geht auch um Farben natürlich bei den Kostümen. Hast du da eine bestimmte Farbdramaturgie für dich, wenn du so Kostüme erstellst?
Schon. Also das habe ich schon, ich ordne den einzelnen Charakteren Farben zu, einfach auch um die Solisten der Gruppe, dass man sie hervortut mit den Farben und dass man so ein bisschen einen Faden durchs Stück hat, farblich.
Und was für Farben sind es dann?
Also die für die Roxanne habe ich helle, zarte Farben und für Cyrano Rot, also Rot-Schwarz. Und bei den Bäckerinnen und beim Bäcker eher Naturtöne, erdigere Töne. Ja, und da habe ich auch andere Materialien verwendet, Leinen und.
Also sozusagen die Handwerkerinnen sind dann genau, bodenständiger.
Bodenständiger und die Guiche mit Brokat und gedeckteren Farben, ja.
Zu den Kostümen gehört ja auch immer auch die Maske, die ist oft nicht so ein großes Thema, auch in Interviews. Aber natürlich bei Cyrano hat man ja auch immer ein ganz markantes Wesensmerkmal von ihm, eben die Nase. Das ist da bestimmt beim Tanz nochmal eine besondere Herausforderung, weil man ja doch auch dann schnell schwitzt und so. Also wie war das für euch? War das von Anfang klar, es muss die Nase sein oder wie seid ihr da vorgegangen?
Naja, wir haben schon natürlich nachgedacht, ob es was anderes gäbe, ein anderes Makel. Aber bei so schönen Tänzern gibt es das kaum. Und dann sind wir schon auf die Nase zurückgekommen und da haben wir eine maßgeschneiderte Vergrößerung der Nase gemacht und das haben wir jetzt auch schon bei einem Durchlauf ausprobiert, ob es mit Schweiß hält und ja, es ist working in progress. Wir haben jetzt erst die richtig langen Durchläufe und wir werden sehen, aber ja.
Aber das Ziel ist schon,
dass die Nase, dass sie hält. Genau.
Du hast es eben schon erwähnt, Bäckerinnen, Soldaten, also ein bisschen auch was so die Szenerie angeht. Dem Choreografen Philipp Wewerka war es ja sehr wichtig, sehr nah und sehr eng an der vorgegebenen Geschichte sich zu orientieren. Er hat einmal gesagt, wenn Menschen, die das Schauspiel schon gesehen haben, in den Theaterabend hineingehen, dann sollen sie auch wirklich möglichst viel wiederfinden von dem, was sie schon kennen, auch an Stationen. Und das heißt natürlich für dich jetzt auch als Bühnenbildnerin in dem Fall, waren jetzt da 6 Orte gefragt, die, glaube ich, auch relativ konkret sein sollten. Also eine Theaterbühne mit einem Art Zuschauerraum, eine Bäckerei, die Kadettenschule, das Haus der Roxane, ein Schützengraben und ein Klostergarten. Das sind ja sehr unterschiedliche Orte. Ich sage immer, wie hast du dieses in Anführungsstrichelchen Problem gelöst?
Ja, die Lösung war 2 sehr reduzierte, gebaute Versatzstücke zu machen, die man verschieben kann auf der Bühne und aus denen man wie mit 2 Bauklötzen die verschiedenen Szenen bauen kann. Dazu habe ich, um diesen barocken Charakter, gibt es Prospekte, Kulissenteile im Stile der Gobelin-Stickerei, wo es mehr zu einer illusionistischen Wirkung kommt, die kommen dann vom Schnürboden, aber das Ganze ist sehr reduziert, das Bühnenbild, weil es gibt ja noch eine Herausforderung in den Kammerspielen, es ist das kleine Haus, Wir haben sehr viele Tänzer auf der Bühne und da die brauchen Platz zum Tanzen. Ich kann jetzt nicht mich da verwirklichen mit dem Bühnenbild und große Umbauten machen. Es muss einfach der Platz für die Schritte und für die Sprünge und Tänze gegeben werden. Und ja, somit habe ich versucht, so minimal wie möglich mit dem Bühnenbild auszukommen und natürlich viel Licht. Ja.
Und ich kann mir auch vorstellen, wenn dann vielleicht auf der Bühne auch Möbel stehen, müssen die auch so gebaut sein, dass sie betanzbar sind, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Choreograf, wenn ein Tisch da steht, es nicht nutzt, dass jemand auf den Tisch springt und tanzt und wieder runterspringt. Also das sind ja vielleicht nochmal andere Herausforderungen.
Absolut, auch das Fassadstück, es klettert jemand rauf und es steht jemand oben und ja. Musste schon immer so gebaut sein.
Und wie ist dann eigentlich so deine Zusammenarbeit mit Philipp Wewerker gewesen? Habt ihr euch relativ früh getroffen, um dann ein bisschen sozusagen gemeinsam zu schmecken, wo soll die Reise hingehen? Oder?
Ja, wir haben uns relativ früh getroffen und das Stück ist ja schon seit über 2 Jahren verschoben worden.
Auch ein Corona-Fall.
Genau, und wir haben uns sehr früh getroffen und ich habe Skizzen gemacht zuerst. Und dann sind wir relativ schnell ins Modell gegangen, um diese Übergänge und diese 6 Bilder irgendwie zu stellen. Und dann sind wir immer das ganze Stück durchgegangen und ob es so gehen könnte. Und dann ist das Modell im Detail ausgearbeitet worden. Und dann wird es natürlich bei den Probearbeiten immer wieder überprüft, ob es noch funktioniert und was man noch braucht. Und
ja, ich habe jetzt zum Beispiel gesehen, es gibt eine Art Gartenbank, die hatte mal 2 Armlehnen. Ich glaube, die sind jetzt abgenommen worden, kann das sein?
Ja, also das ist, da wird angepasst.
Im Tanzstück, ist ja mit Musik natürlich, ist ja ein ganz wesentliches Element und Philipp Wewerker hatte sich dafür entschieden, eben auf klassische Musik, zwar verschiedene Komponistinnen, Francis Poulenc vor allen Dingen, aber auch Sergei Rachmaninow, Gustav Mahler. Ist eigentlich Musik auch für dich so ein Motor für deine Fantasie oder entwirfst du Bühnenbild und Kostüme unabhängig von der Musik, die da vorgegeben wird?
Speziell beim Tanz ist Musik ein großer Motor, vor allem in der Zusammenarbeit mit Enrique Casavalga. Da bekomme ich, bevor ich irgendeine Geschichte, immer die Musik zugeschickt. In diesem Fall war es jetzt anders, da sind wir sehr an der Geschichte geblieben und Philipp hat die Musik eigentlich relativ spät entschieden. Also die Musik ist nachher gekommen. Also in dem Fall, dadurch, dass es so eine gute Romanvorlage gibt, sind wir sehr an dieser Vorlage, an der Geschichte geblieben und dann ist die Musik dazugekommen. Mhm.
Genau. Aber eben, wenn du sagst, bei anderen Produktionen, du hörst
die Musik
das also ich sag mal, Frida Kahlo war ja damals, glaube ich, ein Stück.
Das erste mit Enrique und da, ja, die Musik und die läuft beim Zeichnen, die läuft dann, wird eigentlich verinnerlicht. Ich habe jetzt ja schon, ich arbeite jetzt seit 25 Jahren als Bühnen- und Kostümbildnerin und wenn ich dann Musik höre, ich verbinde es immer mit den Stücken, die ich gemacht habe. Also das ist schon, genau.
Du arbeitest ja nicht nur am Theater, sondern machst auch Bühnen- und Kostümgestaltung oder Setting, glaube ich, nennt man es dann, für den Film. Gibt es da Unterschiede in der Arbeit? Also wie du für Theater dann arbeiten musst und wie du für den Film arbeiten musst?
Ja und nein. Also im Grunde geht es auch um Rollen, Charaktere oder auch um eine Szenerie, die man aufbaut. Und der Zuschauer muss einfach mehr über den Menschen und über das Umfeld kennenlernen. Also das sind die Gemeinsamkeiten. Es werden Geschichten erzählt. Im Detail ist es schon sehr anders, weil beim Film geht man gerade bei den Kostümen mehr ins Detail. Man hat viele Close-ups, geht mit der Kamera näher dran. In Theater arbeitet man auf Distanz. Man muss gewisse Dinge überhöhen, dass der Zuschauer im letzten Rang das sieht. Man geht mehr eben auf Distanz. Und bei der Ausstattung ist es auch anders. Man hat ja den Zuschauerraum, also bei den Guckkastenbühnen. Es gibt natürlich andere Theaterräume, wie das K2 könnte man von allen Seiten bespielen. Aber eben, man hat von einem Blickwinkel betrachtet der Zuschauer das Bühnenbild und man hat gewisse Sichtlinien von den verschiedenen Rängen. Und da wird alles eingestellt, das ganze Bühnenbild. Beim Film hat man Aktionsachsen, man weiß immer Schuss gegen Schuss und dann gibt es die zwei Richtungen, die man zu betrachten, die gut ausschauen müssen im Bild. Oder auch, es gibt manchmal mit Handkamera oder bei gewissen Filmsachen, dass man 360 Grad im Bild hat. Das heißt, zum Beispiel, ich habe die Ausstattung für Ed Sheeran für das Musikvideo gemacht und da habe ich eine Hütte gebaut und da war auch eine Katze dabei. Und wo die Katze hingelaufen ist, da ist auch gefilmt worden. Also es hat müssen wirklich bis in jede Ecke alles stimmen, weil es hätte sein können, dass das groß ins Bild kommt.
Liebst du diese Art von Herausforderung? Also machst du gerne beides oder gibt es da für dich einen Favoriten?
Nein, ich finde beides eigentlich ich liebe die Herausforderung und im Theater hat man oft mehr Vorlaufzeit, man hat mehr Zeit, sich mit Epochen und mit Details zu beschäftigen, also man lernt und beim Film muss oft alles ganz schnell gehen und da müssen ganz schnelle Entscheidungen getroffen werden. Und da kann ich zurückgreifen auf das Wissen, das ich im Theater mir angeeignet und gesammelt habe.
Seit anderthalb Jahren bist du auch die Leiterin der Kostümwerkstätten. Was bringt diese neue Arbeit mit sich? Also was heißt das überhaupt, Leiterin der Kostümwerkstätten zu sein? Also was ist so deine Aufgabe, die du da zu bewältigen hast?
Naja, in meinem Team, meine Abteilung hat 50 Personen, dazu gehört die Produktion, also die Damen-Herren-Schneiderei, Fundus-Wäscherei, das ist so quasi Logistik, aber es gehören auch die Ankleider, die hinter der Bühne jeden Abend dabei sind und die Maske. Und die Umsetzung, es geht um Umsetzung für die Kostüme aller, Aufführung, Planung, Kommunikation, Organisation, also von Einkauf des Stoffes bis zur Aufführung und nach der Aufführung, wo lagert man das, die Kostüme, Pflege, dass man sie vielleicht wiederverwenden kann. Ja, und die neue Herausforderung ist eigentlich schon der Spagat, dass man den Kostümbildern die künstlerische Freiheit gibt, Sachen zu entwickeln und gleichzeitig aber auch muss ich schauen, dass die Werkstätten über eine Zeitspanne gleichmäßig die Arbeit haben und nicht zum Schluss dann alles machen müssen und dass es in einem Rahmen bleibt. Dieser künstlerische Prozess.
Das sind ja, glaube ich, 25 Produktionen, Pi mal Daumen, die wir so im Jahr haben. Mhm. Kleinere und ganz große Opern mit großem Chor. Und das heißt, du guckst dann auch, wie die Abgabetermine sind, dass du es so organisieren kannst.
Genau. Oder dass sie manchmal Anproben von einem Chor, wo 50 Leute drin sind, die oft sich dreimal umziehen, vorziehen, wenn weniger zu tun ist in manchen Stücken. Und dann kommen oft drei Stücke hintereinander, wo große Chorsätze drin sind, Solisten, aufwendige Kostüme. Und das hat viel mit Organisation und Planung zu tun.
Das heißt, du bist dann auch im künstlerischen Austausch. Das heißt, die Kostümbildnerin in dem Fall kommen auf dich zu, geben ihre Entwürfe und dann wird durchgesprochen, ob das finanziell oder haben die...
Naja, schon, es gibt ein Budget für jedes Stück, also muss man auch schauen, welche Stoffe finde ich. Also es gibt einen finanziellen Rahmen und einen Rahmen von Werkstättenzeiten. Und in den Rahmen Das ist meine Aufgabe, das muss ich in dem Rahmen schaffen.
Und wie ist das dann, wenn du sozusagen als Leiterin der Kostümabteilung Andrea Kuprian die Kostümbildnerin Andrea Kuprian vor dir hast?
Ja, also ich versuche gerecht zu sein. Nein, es gibt für mich den gleichen Rahmen. Aha. Also ich habe genauso ein Budget und eine gewisse Anzahl von Stunden und in denen wird es produziert.
Aber ich sehe schon, wie du am Schreibtisch sitzt und dann immer den Stuhl wechselst, je nachdem, auf welcher Position du dann gerade bist.
Genau. Genau.
Zum Abschluss noch, jetzt, weil der Podcast wird ja gesendet kurz vor Ostern, ganz unabhängig jetzt vom Theater, gehen wir kurz weg, weil ich finde aber Ostern ist ja auch so ein Fest, was oft mit Tradition verbunden ist. Jetzt sozusagen privat Andrea Kupri angefragt, habt ihr in eurer Familie noch Ostertraditionen, an denen ihr noch so festhaltet, oder hat sich da was entwickelt?
Ja, also Ostern haben wir schon eine Tradition. Wir fahren eigentlich seit 20 Jahren, da waren die Kinder noch sehr klein, immer in die Nähe von Padua. Und da Großfamilie mit Großeltern und verbringen da Ostern. Und das ist eine sehr schöne Tradition. Wir genießen die Zeit zusammen, essen sehr viel, lachen. Und Sonntag gehen wir immer in die Kirche, außerhalb, in ganz kleine, auf Italienisch. Da werden wir inzwischen schon begrüßt. Sie sagen immer die Tedeschi oder Tedeschi. Und ja, und das ist jetzt 2 Jahre leider nicht möglich gewesen und deshalb ist es heuer wieder sehr besonders.
Ach schön, das heißt, ihr mietet euch dann ein Haus? Und
nein, wir sind in einem kleinen Hotel.
Ah ja.
Genau.
Ah, wunderschön. Ja, schön, dass das jetzt eben nach 2 Jahren wieder klappt. Ich wünsche dann eine schöne Osterzeit, dass ihr mit der Familie da eben wieder Zeit miteinander verbinden könnt. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche an dieser Stelle in unserem Podcast das Thema ist die Benefizveranstaltung, die wir am 23. April zugunsten der Ukraine veranstalten. Und natürlich eben damit verbunden die Frage, inwieweit hat Theater einen politischen Auftrag, kann, soll, darf es, muss es politisch sich auch äußern. Das alles im nächsten Podcast. Ihnen eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Kantinengespräche. Der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.